beschreite ich Neuland. Ich war noch nie mit Laptop hier vorne und probiere das heute nun mal aus und bin gespannt, wie das klappt. Ob es klappt und wie es klappt. Ja, Jesus, unser Gott, er ist der Allerbeste und lasst uns hören, was er uns aus seinem Wort zu sagen hat. Ich lese uns mal vor aus dem Predigtext, der steht in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder und Schwestern, darf man auch noch mit reinlesen. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Was wir hier sehen in dem Text, ist, dass Gott grundsätzlich anders tickt als wir. Ich habe mal in Rot hervorgehoben, was so Kennzeichen dessen sind, wie wir ticken. Wir sind beeindruckt von menschlicher Weisheit, Expertise, Können, oder werden verführt von Stärke, Macht, Pracht, Ästhetik, was vorbildlich ist, erhaben ist und so weiter. Das ist für uns, was das zählt. Gottes Wertmaßstäbe sind das nicht. Die Wertmaßstäbe Gottes, die spiegeln nämlich das wahre Leben wider und nicht das, was ich jetzt hier in Rot hervorgehoben habe. Dieses Rote ist ja jetzt nicht per se schlecht. Es ist aber höchstens ein Abglanz von dem, was echt ist, was wahr ist, was von Gott kommt und was auch in Gott Bestand haben wird über dieses Leben hinaus. Ja, was setzt Gott dem entgegen, was wir so als menschliche, irdische, weltliche Maßstäbe haben? Das habe ich jetzt in grün hervorgehoben. Wen er dazu aussucht, den göttlichen Wertekatalog in die Welt zu bringen. Und das sind nämlich die Leute, die nach den Maßstäben dieser Welt eher auf der Verliererseite stehen. Die in der Welt als minder bemittelt gelten, als zu schwach, die abgetan werden, verachtet werden. Und was hat Gott für diejenigen, die Botschafter für seine göttlichen Wertmaßstäbe in dieser Welt sein sollen? Und das lesen wir jetzt weiter in dem Predigtext. Durch ihn aber, also durch Gott, den Vater, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also was hat Gott für diejenigen, die Botschafter seiner göttlichen Wertmaßstäbe sein sollen? Ich habe es jetzt in blau unterstrichen. Einfach Jesus. Ist es nicht ein bisschen zu simpel? Einfach Jesus. Ich würde sagen, nö, ist nicht zu simpel, weil Jesus der Botschafter Gottes ist für Gott und seine Wertmaßstäbe. In Jesus ist alles, was wir über Gott, über uns selbst, über die Welt wissen müssen, ist alles zusammengefasst. Und dieser Jesus war vor 2000 Jahren hier auf der Erde und davon können wir in der Bibel lesen. Hammer. Ja, so einfach, einfach Jesus. Fürs wahre Leben, wenn wir das finden wollen, einfach Jesus. Und weil es doch dann in unserer Komplexität des Lebens und Glaubens und Denkens und so weiter nicht ganz so einfach ist vielleicht, hat Paulus dann auch noch diese vier Schlagworte da gebracht: Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, damit es eben ein bisschen konkreter werden kann. Und das möchte ich, genau, und diese vier Stichworte, die möchte ich mir jetzt in der Predigt mit euch genauer anschauen. Also, jetzt beginnen wir mal mit der Weisheit. Geht es ja um die Weisheit von Gott, die Weisheit, die eben das wahre Leben widerspiegelt oder zum wahren Leben führt und die sich eben unterscheidet von der Weisheit der Welt, wo es in den Versen davor drum geht. Und was für die Korinther ganz wichtig war, diese Weisheit der Welt. Und Paulus sagt ihnen, nee, es geht um die Weisheit, die von Gott kommt. So, die Weisheit, die von Gott kommt, wenn man es mal ganz plakativ, praktisch formuliert, konkret heißt es eigentlich, Fähigkeit, sich im Leben zurechtzufinden, Aufgaben zu bewältigen. Und das finde ich auch erstmal was Wichtiges. Das ist jetzt nicht so ja, mega theologisch, geistlich abgehoben, sondern ja, Lebenspraxis, die funktioniert, weil sie mit den Werten Gottes übereinstimmt, weil sie das berücksichtigt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das ist letztlich Weisheit, die auch von Gott kommt. Und dann das Spezielle, was dann mit dem Glauben zu tun hat, ist eben, dass man auch ja, versteht, was Gottes Wille ist und dann auch um Gottes Willen versucht, das Richtige zu tun. Und bei der Weisheit, da geht es um viel, viel mehr als bloßes Wissen, sondern ja, es soll uns auf der einen Seite helfen, eben in die praktische Lebensbewältigung reinzukommen, aber es soll uns wirklich auch das wahre Leben erschließen, also das Leben, wie es von Gott gedacht ist, damit es eben immer mehr in Übereinstimmung mit dem Wertekatalog Gottes kommt und immer mehr gescheit funktioniert in der von Gott geschaffenen Ordnung, dass es da Gestalt gewinnt. Und das soll eben auch durch die Leute, die Gott sich aussucht, die vor der Welt eben nichts gelten, aber die Gott sich aussucht, durch die möchte Gott es in die Welt bringen. Jetzt aber die spannende Frage, was hat es mit Jesus zu tun? Und ihr seht es vielleicht an dem Symbol, was ich jetzt dafür ausgesucht habe. Gibt es irgendwie ein Bibelwort, das euch vielleicht dazu einfällt? Was Jesus über sich selber sagt? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Im Grunde kann man sagen, die Sonne, da hat uns Gott ein wunderbares Bild in der Schöpfung gegeben. Ohne die Sonne wäre kein Leben hier möglich auf der Erde. Und Jesus sagt, ich bin für euch so wichtig wie die Sonne und eigentlich noch viel wichtiger, weil er ja Gott ist. Es gibt auch eine Aussage in der Bibel im Neuen Testament, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Das sagt Petrus, weil er gecheckt hat, was für eine Weisheit durch Jesus ihm entgegenkommt. Dass er in einer Situation bei Jesus bleibt, wo alle anderen sich abwenden von ihm. Und die elf anderen Jünger bleiben auch noch mit dabei, vielleicht weil Petrus das gesagt hat, aber ob sie es selber gemacht hätten, weiß man nicht. Und Jesus sagt auch über seine Worte, sie werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Seine Worte werden nicht vergehen. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit. Da finden wir alles, was wir letztlich brauchen. Das, was fürs wahre Leben wichtig und grundlegend ist. Und ja, wir sind von Gott zur Weisheit gerufen. Deswegen habe ich zur Weisheit noch ein anderes Symbol dazu gepackt, weil es zum Predigttext passt. Weil nämlich ja am Anfang Gott sagt, dass da eben, also Paulus sagt, dass eben Gott interessanterweise die aussucht für seine Botschaft, die in der Welt nichts gelten. Die hören anscheinend besser das Rufen Gottes als die anderen. Und es gibt Menschen, das sehen wir im Neuen Testament, die hat Jesus gezielt zu sich gerufen, diese 12. Sie sollten seine Schüler werden, sie sollten bei ihm in die Ausbildung gehen, sie sollten ihm nachfolgen. Er wollte sie prägen als Botschafter für ihn und seine Weisheit, dass er die Weisheit ist. Es gibt aber auch Menschen, die vielleicht, man könnte sagen, von sich aus Interesse an Jesus gefunden haben. Und von diesem Text ist für mich eigentlich klar, die ruft der himmlische Vater zu Jesus. Die ruft nicht Jesus selber zu Jesus, sondern einfach dadurch, dass Jesus in der Welt ist und die Leute irgendwie mitkriegen, ah, das könnte interessant sein, da drin sehe ich schon das Rufen Gottes, dass Gott Menschen zu Jesus führen will. So wie wir es ja auch im Neuen Testament in der Breite auch berichtet kriegen, dass nicht nur die 12 Jesus nachgefolgt sind, es gab auch andere. Und Jesus als die Verkörperung der göttlichen Weisheit, als Gott in menschlicher Gestalt. Was ist das Tiefste in der Weisheit, was wichtig ist? Dafür habe ich auch noch versucht, ein Symbol zu finden. Ich habe es mal so dargestellt. Gott möchte uns an sein Herz ziehen, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist vielleicht der Weisheit letzter Schluss, wozu wir geschaffen sind, warum es uns gibt. Für die Gemeinschaft mit Gott. Und ich finde es so klasse, wie Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, also werdet meine Schüler und lernt von mir, lernt von meiner Weisheit. Und er sagt dann, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, meine Sanftheit, meine Weisheit ist sanft und meine Last ist leicht. Das, was er von uns möchte, für uns möchte. Soweit mal vielleicht zum Begriff der Weisheit. Da habe ich, jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Ja, genau, jetzt diese drei Symbole neben die Weisheit gestellt. Dann lasst uns jetzt mal zum nächsten Begriff gehen, Gerechtigkeit. Und bei der Gerechtigkeit, ja, was ist jetzt Gerechtigkeit? Im Alten Testament kommt es schon vor, bei Paulus hat es dann auch eine sehr spezielle Bedeutung zum Teil. Gerechtigkeit, vielleicht kann man so sagen, ist einfach, wie es gut ist, wie es recht ist, wie es richtig ist. Das ist gerecht. Gott ist gerecht. Er ist der Gerechte. Er ist der, von dem alles kommt. Er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, was gut ist. Es gibt ein richtig und falsch, weil eben Gott uns Freiheit gegeben hat, dass wir nicht mit ihm zusammen sein müssen, dass wir nicht so machen müssen, wie es gut ist. Und weil es richtig und falsch gibt, ist vieles in unserem Leben, in unserem Gottesverhältnis gemessen an den vollkommenen und absolut liebevollen und gerechten Maßstäben Gottes, nicht richtig, sondern falsch. Also da gibt es ein Mismatch, da gibt es eine Kluft zwischen dem, wie wir sein sollten und wie wir tatsächlich sind. Und wenn wir jetzt das nehmen von der Weisheit, die Sonne und die Umarmung. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden die Sonne umarmen sollen. Oh, wird ein bisschen heiß, wird ein bisschen gefährlich, machen wir nicht lange. Schon wenn wir zu lange in der Sonne liegen, kriegen wir einen Sonnenbrand. Jetzt ist aber Gott das reine Licht und er möchte mit uns zusammen sein. Und das Sündige in uns, das verhindert, dass da dieses Miteinander mit Gott funktionieren kann. Im Alten Testament sagt Gott seinem Volk, eure Sünde trennt euch von eurem Gott. Gott ist nicht schwerhörig oder nicht unfähig, betont er auch in dem Zusammenhang. Er kann sehr wohl hören, er ist in der Lage zu helfen, wenn die zu ihm schreien, aber ihre Sünden trennen sie von ihm. Also haben wir jetzt dieses Problem, dass wir haben einen gerechten Gott, aber es ist viel Ungerechtes in uns und in dieser Welt, was sich auch in diesen Wertmaßstäben dieser Welt widerspiegelt. Und was macht jetzt Gott, wo er doch Beziehung zu uns haben will, Gemeinschaft mit uns haben will, uns umarmen will, ohne dass das für uns schädlich ist. Und dass wir anschließend sagen, nee, bitte nicht nochmal. Oder es gar nicht mehr sagen können. Und da fiel mir dann dieses Symbol ein für das, was Gott tut, damit Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Er lässt sich das Herz zerreißen, weil es nicht so ist, wie es sein sollte. Und das hat Jesus am Kreuz vorgelebt, uns gezeigt, dass Gott lieber bereit ist, selber zu leiden, Qualen zu erdulden, sich das Herz zerreißen zu lassen, als uns aufzugeben. Jesus stirbt unseren Tod. Paulus sagt es ziemlich pointiert im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was die Folge von der Sünde ist, es führt in den Tod, es macht uns kaputt, es macht diese Welt kaputt, es macht unser Gottesverhältnis kaputt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann führt Paulus weiter aus, die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, was er uns mit Jesus macht, das ist das ewige Leben. Jesus stirbt unseren Tod, damit wir durch ihn das wahre, das ewige Leben haben können. Ein Leben im Einklang mit Gott und seinen Wertmaßstäben. Dass diese Umarmung stattfinden kann, ohne dass es uns wegbrutzelt. Dafür ist Jesus gestorben, damit das im Himmel Wirklichkeit sein kann. Und dann habe ich zur Gerechtigkeit, dass Jesus uns zur Gerechtigkeit von Gott gemacht worden ist, noch ein weiteres Symbol gefunden, was für mich eigentlich super ist. So, ja, wir sind sündhafte Wesen, aber es ist für Gott kein Problem. Durch Jesus ist es für Gott kein Problem. In Jesus hat Gott was völlig Neues eröffnet. Gott nimmt sündhafte Wesen an. Er zahlt selber bei drauf, damit Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Und dann noch ein anderes Symbol kam mir zur Gerechtigkeit. Damit das Ganze auch schon hier in dieser, auf dieser Erde schon funktionieren kann, so ein bisschen. Erkennt ihr, was das ist, was das sein soll? Ein Schwamm. Die Sünde ist ausgetilgt, weggewischt. Gott denkt nicht mehr an sie, sie ist verschwunden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Jesus ist treu und gerecht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, die uns reinigen möchte, damit Gemeinschaft mit ihm möglich ist. So, jetzt habe ich diese drei Symbole zur Gerechtigkeit auch mal nebeneinander gestellt. Die Stellvertretung von Jesus, er geht für uns in den Tod, das zerrissene Herz Gottes. Die Annahme der Sünder durch Gott, der grüne Haken und das Auslöschen unserer Schuld gegenüber Gott durch den Schwamm symbolisiert. Also auf zum nächsten Begriff. Ihr werdet nicht überrascht sein, Heiligung, wir gehen der Reihenfolge nach durch. Was heißt jetzt wieder Heiligung? Das sind alles diese theologischen Schwergewichte, mal kurz von Paulus hintereinander gestellt. Ich verstehe schon, dass manche überfordert waren, Paulus ad hoc zu verstehen. Aber er ist ja auch nicht immer nur mal so schnell da gewesen, sondern der hat ja längere Zeit in den Gemeinden verbracht und dann mit dem Brief sie versucht, wieder an das zu erinnern, was er ihnen versucht hatte zu erklären über Jesus und das, was Jesus ihnen fürs wahre Leben gebracht hat. Also Heiligung. Ich habe da eine sehr schöne Definition gefunden, bam, ganz kurz und einfach. Heiligung heißt abgesondert werden für Gott, also aus dem profanen, säkularen, weltlichen, irdischen raus, was halt eben so durchwachsen ist oder auch völlig ungöttlich, abgesondert werden für Gott. Dass es zum Besitz Gottes wird, und ihm für seinen Gebrauch zur Verfügung steht. Also Heiligung abgesondert werden als Gottesbesitz zu seinem Gebrauch. Genauso hat Gott sich das Volk Israel geheiligt. Er hat es aus der Welt abgesondert, gesagt, ihr sollt mein Volk sein, mein Besitz und ich brauche euch, hab was mit euch vor. So. Soweit mal allgemein zur Heiligung. Jetzt habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt im Kontext dessen, dass Jesus uns zur Heiligung gemacht ist. So, und da kam ich nochmal auf dieses Symbol, das Megaphon. Nämlich, wie beginnt die Absonderung? Wie sondert Gott Leute aus dieser Welt ab für sich, indem er sie ruft, sie zu sich ruft, zu ihnen spricht, ihnen was vermittelt. Damit beginnt letztlich die Heiligung. Und was ich vorhin gesagt habe, Jesus hat die 12 dazu sich gerufen und andere haben sich von Gott, dem Vater, zu Jesus rufen lassen, durch das, was sie so da mitgekriegt haben von Jesus, wo Jesus sie nicht direkt zu sich gerufen hat. Da hat dann Gott auch gewirkt. Und man könnte sagen, Ja, da fällt Gottes Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden. Und vom Neudeutsch würde man sagen, das ist die Bekehrung. Da passiert was, klick, in unserem Herzen und wir checken, Gott redet zu uns und der ruft mich zu sich, ich soll nicht nur Spielball dieser Welt sein, sondern ich soll zu Gott gehören. Und ja, das heißt letztlich, das Wort Gottes fällt in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden und wir reagieren mit Glauben, mit Vertrauen, dass wir Gott jetzt vertrauen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir ihm folgen in dem, was er von uns will, dass wir ihm treu sind. Und in was für einem Wort könnte man alles das zusammenfassen? Im höchsten Gebot ist es formuliert. Kleiner Tipp. Wir sollen Gott lieben. Das ist Liebe, das ist biblisch mit Liebe gemeint. Heiligung. Gott ruft uns zu sich und wir lassen uns von ihm rufen. So, und jetzt kommt halt das ganz Spezielle, was mit der Gerechtigkeit zu tun hat, von der wir vorhin gehört haben. Die Heiligung durch Jesus bedeutet Heilung unserer Stellung vor Gott durch Jesus und sein Sterben für uns. Wir haben im Grunde die Königskrone, die uns Gott mit der Erschaffung der Menschheit aufgesetzt hat, die eigentlich hätte weitervererbt werden sollen. Ja, Adam und Eva, denen ist die Krone schon abhanden gekommen. Da konnte nichts weiter vererbt werden, weitergegeben werden dieser Art. Und Gott möchte uns aber wieder als seine Königskinder haben. Als vollwertige, rechtmäßige Kinder Gottes. Das ist der neue Stand, den wir vor Gott haben durch Jesus. Und das ist Heiligung, aber eine Heiligung durch Jesus. Da können wir nichts zu beitragen, außer reagieren, sagen, okay, hier bin ich. Aber da können wir nichts für leisten. Ja, da müssen wir nichts erreichen, außer dass wir halt einfach sagen, ja, hier bin ich. Und dann gibt es diese andere Heilung, nicht die Heiligung, die uns zugeschrieben ist durch Jesus, indem wir uns bekehren und zum Glauben, den Glauben an Jesus annehmen. Das habe ich versucht, in dem nächsten Bild auszudrücken. Das ist unsere Heiligung als fortlaufender Prozess. Man könnte sagen, der Blumentopf unten die Erde, so, da, das ist Jesus, das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, seine Gerechtigkeit, dass er uns durch Jesus richtig macht, obwohl wir eben noch nicht richtig sind. Und dass wir Königskinder Gottes sein dürfen, mit der Königswürde, mit dieser Krone, die sie wieder tragen dürfen durch Jesus, nicht Können raus, Vermögen raus, sondern einfach, weil sie uns geschenkt ist, weil wir sie angenommen haben. Und dann heißt es aber, in diese Königswürde müssen wir weiter reinwachsen. Das ist dann halt eben das Pflänzchen, das aus diesem Blumentopf da herauswächst. Das ist das, was auch mit Heiligung gemeint ist. Heiligung hat ganz viele verschiedene Facetten. Und ja, das ist dann das, dass wir eben, wenn wir jetzt nochmal den Begriff der Heiligung nehmen, die allgemeine Definition, die ich am Anfang gesagt habe, wir werden Gottes Eigentum, lassen uns einpflanzen in diesen Topf und dann nimmt er uns immer mehr in Dienst dann auch für seine Anliegen, für diese Welt. Er macht uns zunehmend brauchbarer, konkret nutzbarer für seine Botschaft, als Botschafter dieser Welt. Und dann können wir auch das, was Rolf Gott dir aufs Herz gelegt hat, an jeder trage die Last des anderen. Das können wir dann auch anfangen zu leben, ohne dass es ein Krampf wird. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, ist die Gefahr ganz groß, dass wir entweder selbst bei draufgehen oder ausbrennen oder vielleicht den Leuten nicht gerecht werden, weil wir ihnen versuchen zu helfen auf eine Weise, die gar nicht zu ihnen passt, aber uns gut fühlen lässt. Ja, das braucht derjenige und dann bin ich der, der ihm geholfen hat. Ganz, ganz spannendes Thema, dieses fortschreitende Wachstum, dass wir täglich wachsen in der Gnade und in der Wahrheit und immer mehr dem Wesen von Jesus ähnlicher werden sollen. Das ist die Idee Gottes. Und jetzt nehme ich euch kurz rein in ein Lied, was ich auf meiner Reha kennengelernt habe. haben wir so Musiktherapie gehabt. Und es war ja eine christliche Reha, da hat sie auch manchmal christliche Lieder eingespielt. Vielleicht kennt jemand das Lied, du bist ein Königskind. Du bist ein Königskind. Ja, das, der eine oder andere nickt. So, und dieses Lied hat mich auf der einen Seite in der Reha total angesprochen, wo ich gemerkt habe, ich möchte mich da so richtig reingeben. Da geht es so darum, er hat dich auserkoren, so liebevoll erdacht, dich aus seinem Herzen geboren und wunderbar gemacht. Er schenkte dir das Leben, du bist willkommen hier, hat dir deinen Platz gegeben und eine offene Tür. Unter schmerzlichen Wunden wohnt sein ganzes Jahr zu dir, lässt dich heil werden, gesunden, im Frieden leben hier. Von seiner Hand gehalten, genährt von Brot und Wein, wird dein Leben sich entfalten, glückselig in ihm sein. Wow, ihr könnt vielleicht nachvollziehen, warum mich dieses Lied so angesprochen hat, weil ich gedacht habe, genau das brauche ich, Jesus, genau das möchte ich, deswegen bin ich jetzt hier in der Reha und ach, bitte, Herr, hilf. Nur hatte ich ein Problem im Refrain. Beginnt das Lied mit, du bist ein Königskind und geht dann weiter direkt, dessen Wege heilig sind. Und ich konnte es lange für mich nicht gescheit auflösen, weil ich einfach gespürt habe, es stimmt nicht, was da in dem Lied gesungen wird, und deswegen konnte ich den ganzen Rest für mich auch nicht so annehmen. Bis Gott dann vor ein, zwei Monaten mich wieder zu diesem Lied geführt hat, das hatte ich bei Spotify gleich gesucht, abgespeichert, dann auch überlegt, ob ich es schon lösche, weil ich dachte, ach, das ist doch nicht das richtige Lied für mich. Gott führt mich da wieder hin und er berührt mein Herz, dass ich plötzlich wieder ganz neu checke, meine Wege sind nicht heilig wegen mir, was da oben rauswächst aus dem Blumentopf. Meine Wege sind heilig, weil der Blumentopf und die Erde heilig ist. Und ich darf diese Königskrone tragen und darf in sie reinwachsen, auch wenn ich merke, da ist noch eine Riesenkluft zwischen dem, wie ich bin und wie ich eigentlich sein sollte vor Gott. Das so als Illustration zu diesem Blumentopf. So, also haben wir hier die Heiligung, dass wir von Gott ausgesondert werden sollen, dass er uns die Königskrone durch Jesus und seine Gerechtigkeit überreicht hat und dass wir wachsen dürfen, immer mehr in diese Königskrone hinein. So, und jetzt, last not least, haben wir, welchen Begriff? Die Erlösung. Ich muss noch eins weiter, ich hatte ja, genau. Die Erlösung, da sind wir jetzt. Wer hätte ein Bild für Erlösung? Durchbrochene Ketten ist mir auch gekommen, werde ich jetzt nicht zeigen. Ein Engel, okay. Ein Engel geht in die Richtung dessen, was ich jetzt vielleicht gleich zeigen, vielleicht ein bisschen in die Richtung dessen, was ich jetzt gleich zeigen werde. In unserer Vorstellung, was haben Engel? Flügel. Und was ist an den Flügeln bei Vögeln? Federn. Und das ist das, was mir so gekommen ist. Für Erlösung. Unser Leben soll leicht werden. Die Ketten sollen abfallen. Aber nur abgefallene Ketten. Kann ja sein, dass ich mich trotzdem noch nicht bewege. Ja? Und so wie die Feder so ja, ganz leicht im Wind sich bewegen lässt, ich glaube, so möchte Gott, dass wir Jüngerschaft leben können als seine Nachfolger, dass wir uns jetzt nicht als Christen in der Nachfolge quälen und martern und ständig am Limit sind, da muss ich auch selber aufpassen, sondern dass Gott mit seinem Geist letztlich eine Leichtigkeit reinbringen möchte in unser Leben mit ihm. Diese bleibende Leichtigkeit, die werden wir hier in dieser Welt nicht erreichen können. Das ist leider so, weil dieser Kosmos noch auf seine Erlösung wartet. Und unser Fleisch, unsere menschliche Natur, eben auch nur in dem Maß von Gott erlöst werden kann, wie wir uns darauf einlassen hier in dieser Welt. Das ist dann die Heiligung, Step by Step mehr und mehr in das Bild hinein verwandelt werden, wie Gott uns sieht. Aber für die Ewigkeit, da wartet es auf uns. Dass wir wirklich das Zusammensein mit Gott in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit genießen können, ohne dass da irgendwie noch was Schweres oder Schlimmes ist. Oder dass Gott mit seinem Licht für uns zu heiß würde. Ja, die Feder ist leider noch Zukunftsmusik, aber vielleicht auch nicht leider, weil vielleicht leben wir ja auch gerne noch in dieser Welt. Aber jetzt mal die ganze bunte Sammlung. Aber jetzt haben wir vielleicht ein bisschen was an der Hand, um uns ein bisschen besser zurechtzufinden. Deswegen habe ich mir auch diese Symbole erbeten von Gott, dass diese theologischen Schwergewichte vielleicht ein bisschen zugänglicher werden, was für Paulus da alles drinsteckt, was er da so blop, 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 blop aufgeführt hat. Und jetzt dürfen wir Jesus feiern. Ganz am Ende des Predigttextes heißt es, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Heute Morgen mein Wecklied, ich habe gedacht, der Herr im Himmel ist wieder unfassbar. Ich habe da so eine App auf meinem Handy, wo ich ganz viele Ordner, also meine ganze christliche Musiksammlung, das sind dann so ja, über 100 Lieder oder noch viel, viel mehr, ja, mehrere hundert Lieder. Und der wählt dann zufallsmäßig da ein Lied aus. Und ich habe heute Morgen gedacht, ich lege mich nieder, also ich wollte ja aufstehen. Wählt Jesus aus, feiert Jesus, komm, feiert ihn. Und ich gedacht habe, ja, danke Jesus. Ich bin manchmal so schwerfällig, wenn ich die Sachen von Paulus lese, dann kann ich das nicht so lebendig empfinden, dann ist es so theologisch so fast erdrückend. Und dann schenkt mir Gott heute Morgen dieses Wecklied, feiert Jesus, komm, feiert ihn.